Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf. Durfte euch im letzten Jahr schon kennenlernen, auch etwas intensiver. Es war wirklich eine gute Zeit, an die ich gerne zurückdenke. Das Bild seht ihr schon. Ich habe vorhin irgendwie in der Pause nochmal gedacht, warum haben wir eigentlich immer so diese Siegerpose hier von der Zeltmission? Auf der Folie, auf der ersten Folie, ich habe die einfach reingetan und habe gedacht, ja, okay, dann sieht man, dass ich hier auch für die Barmer Zeltmission unterwegs bin. Aber ich habe gerade gedacht, auch als wir das Lied sangen, haben wir gesungen, siegreicher Herr. Und der Jesus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel und er will auch uns zum Sieg führen durch sein Wort. Und das wünsche ich mir sehr, dass wenn wir gleich über sein Wort nachdenken, dass uns das zum Sieg führt und dass wir ihn als Sieger erleben, auch an diesem Morgen. Ich habe nochmal jetzt eingangs ein paar Fotos mitgebracht aus dem Sommer. Vielleicht erinnert ihr euch, mich bewegt ganz oft noch dieses gemalte Bild von der kleinen Elisa. Es war ein kleines Mädchen, die dieses Bild gemalt hat. Und es blieb am Ende im Bus liegen und ich konnte es einfach nicht wegwerfen. Und es liegt jetzt zwar nicht aufgehängt, aber es liegt immer noch in meinem Büro irgendwie. Und ich denke, wie schön, dass ein Kind so einen Eindruck hat, diesen Bus malt und irgendwie, glaube ich, auch gespürt hat, hier geht irgendwas ab, was sich lohnt. Und ich weiß nicht, vielleicht höre ich heute noch ein bisschen, ob es Nachwirkungen gibt oder nicht. Wir denken da ja ganz oft drüber nach. Aber ich denke auch immer, wir als Christen, wenn wir unterwegs sind auf der Straße, wir können Bausteine liefern in die Leben von Menschen. Und darum soll es heute auch ein bisschen gehen, dass wir Bausteine liefern in die Leben von Menschen. Und dass Gott sie irgendwann wieder aufgreift und daran anknüpft. Und Menschen dann vielleicht an den Punkt kommen, wo sie anfangen, Jesus nachzufolgen. Und der Titel der Predigt heute heißt, Folge mir nach. Vielleicht habt ihr schon viel darüber gehört, aber irgendwie ist mir das in letzter Zeit nochmal so groß geworden, dieses Folge mir nach, dass Jesus seine Nachfolger beruft und sie ruft, jeden Einzelnen, auch von uns heute hier. Und er hat jeden von uns begabt durch den Heiligen Geist. Und nun liegt es an uns, irgendwie auf seinen Ruf zu reagieren oder auch auf seine Berufung zu reagieren. Und darüber wollen wir gemeinsam nachdenken. Als der Jesus hier auf der Erde war, da hat er einige wenige Jünger ganz gezielt in seine Nachfolge gerufen oder berufen. Und sie sind ihm nachgefolgt und doch hat der Jesus auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es kein Spaziergang ist, ihm nachzufolgen. Und das war auch so, das haben die Jünger erlebt. Und wir wollen einige Szenen aus dem Neuen Testament dazu uns angucken und daraus für uns lernen. Also Jesus beruft seine Jünger und der erste Bibelabschnitt, den wir miteinander lesen wollen, steht in Johannes 1, ab Vers 35. Da heißt es, am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern, hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, aus Nazareth kann etwas Gutes kommen. Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ihr Philippus, dich rief. Als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du, du wirst Größeres als dies sehen. Soweit erstmal. Wir haben hier gelesen, dass zwei Jünger von Johannes, nämlich Andreas und wahrscheinlich Johannes, der Schreiber des Johannesevangeliums, Johannes den Täufer verließen und Jesus hinterherliefen. Sie waren neugierig geworden. Und wir merken, dass es wohl für Johannes den Täufer nichts Wichtigeres gab, als dass Menschen begeistert wurden von Jesus und ihm nachfolgten. Das war so sein Lebensmotto. In Johannes 3, Vers 30, da lesen wir eine Aussage von ihm und er sagt, er, also Jesus, muss wachsen, ich aber abnehmen. Das war sein Lebensmotto, Christus groß zu machen. Es ging ihm darum, ihn groß zu machen und er freute sich, wenn seine Jünger ihn verließen und Jesus nachfolgten. Und dann haben wir gelesen, dass Jesus die beiden sieht, wie sie nachfolgen. Und er dreht sich um und er fragt, was sucht ihr? Und das zeigt, dass es ihm nicht gleichgültig ist, dass er sich interessiert für die Leute, die ihm hinterherlaufen. Und er fragt nach ihrer Motivation. Was sucht ihr? Was wollt ihr eigentlich hier? Und er fragt auch heute noch und möchte wissen von dir und von mir, was suchst du? Was ist deine Motivation, heute Morgen hier zu sein? Was ist deine Motivation, dich für Jesus Christus zu interessieren? Ihn, den Herrn Jesus selbst, interessiert es sehr, was deine Motivation ist. Und vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Punkt heute, der das nochmal in dir herausfordert. Was motiviert dich, hier zu sein? Was motiviert dich, hinter Jesus herzulaufen, ihm nachzufolgen? Die beiden Jünger hatten echtes Interesse an Jesus. Und sie sagen, oder sie fragen vielmehr, Rabbi, wo hältst du dich auf? Sie wollen ihn kennenlernen und mehr von ihm und über ihn wissen. Und Jesus lädt sie ein, an seinem Leben Anteil zu haben. Und er sagt, kommt und ihr werdet sehen. Und diese beiden Männer waren wohl tief beeindruckt über Jesus. Über Andreas lesen wir, dass er seinen Bruder Simon zu Jesus bringt. Und da heißt es, er findet ihn und er führt ihn zu Jesus. Ganz einfach. Und das war wohl irgendwie auch eine besondere Stärke von Andreas. Etwas, das wir vielleicht von ihm lernen können. Manchmal ist man auch in so Phasen und denkt, ach, ich kann gar nichts, was soll ich in der Nachfolge Jesu tun? Der Andreas hat da sich da gar keinen Kopf drum gemacht. Der hat seinen Bruder gesehen und er führte ihn zu Jesus. Zu Jesus führen, das war irgendwie so sein Ding. Wenn Andreas im Johannesevangelium erwähnt wird, bringt er eigentlich immer jemanden zu Jesus. Hier zuerst seinen Bruder und dann in Kapitel 6 bringt er einen Jungen mit Broten und Fischen zu Jesus, als eine riesige Volksmenge da war und sie sich Gedanken darüber gemacht haben, wie sollen wir die satt kriegen. Da ist es Andreas, der diesen Jungen findet mit den wenigen Broten und Fischen und ihn zu Jesus bringt. Und er darf erleben, dass Jesus aus etwas Kleinem ganz Großes macht. Und dann finden wir Andreas nochmal in Kapitel 12. Da kommen einige Griechen, die Jesus sehen wollten. Und Andreas ist der, der sie zu Jesus bringt. Ganz einfach. Er folgt Jesus nach und er bringt andere zu ihm. Damit sie den Herrn Jesus selbst kennenlernen können. Vielleicht steckt in dir auch solch ein Andreas und du bringst Menschen aus deinem Umfeld mit in die Gemeinde, in den Gottesdienst, zur Jungschar oder vielleicht auch im nächsten Juni zum mobilen Treffpunkt. Und das ist ein wertvoller Dienst für Gott. Immerhin hat er auch diese kleinen Begebenheiten, die sich so um den Andreas ranken, aufschreiben lassen in seinem Wort. Und wir können sie heute lesen. Und sie sind beispielhaft für uns. Von Andreas finden wir keine Predigten in Gottes Wort, aber seine Taten, die werden uns beschrieben und die sprechen deutlich. Dann haben wir etwas mitbekommen von Simon Petrus. Und wir lesen im Verlauf des Neuen Testaments, viel mehr als von Andreas über Petrus. Und hier bei seiner ersten Begegnung mit Jesus erhielt er direkt einen neuen Namen. Wir haben das gelesen, ne? Du sollst Kephas heißen. Kephas ist aramäisch, auf Griechisch heißt es Petros. Wir sagen Petrus und beide Begriffe bedeuten ein Felsen. Und genau das war Gottes Plan mit Petrus. Er wollte aus ihm, der so spontan war, der auch so wankelmütig war von seinem Charakter, so aufbrausend in seinem Naturell, er wollte aus ihm einen Felsen machen, auf dem er seine Gemeinde bauen wollte. Und es ist oft erstaunlich, was Gott aus deinem und aus meinem Leben machen kann und will. Er hat ein Ziel damit. Auch wenn wir das vielleicht am Anfang gar nicht sehen oder heute nicht erkennen. Das hat der Petrus in der Situation auch nicht, aber Gott hatte ein Ziel. Und Petrus war ein wertvolles Werkzeug in Gottes Hand. Und auf diesem Felsen hat er seine Gemeinde gebaut. Später lesen wir auch von Johannes, dass er mit seinem Bruder Jakobus dem Herrn nachfolgte. Und dann haben wir gelesen, dass der Jesus am folgenden Tag Philippus findet und ihn auffordert, ihm nachzufolgen. Philippus folgt der Aufforderung und wir wissen gar nicht, wie Philippus auf den Weg der Nachfolge vorbereitet wurde. Und das habe ich irgendwie eingangs schon gesagt. Ja. Wir erfahren irgendwie nichts von ihm in ganz wenigen Sätzen und doch beruft der Herr Jesus ihn. Und ich denke, wir können davon ausgehen, dass er vorbereitet war auf diesen Ruf, weil er bereit war, aufzustehen und zu folgen. Und ich glaube, das ist so eine Regel Gottes, dass er Menschen vorbereitet, die er ruft. Wir beten bei Einsätzen ganz oft, ich denke, wir haben das auch hier gebetet, ja, dass Gott uns auch Menschen schickt, die er vorbereitet hat aufs Evangelium. Und vielleicht können wir unser Gebet noch verändern, vielleicht dürfen wir diejenigen sein, die sie mit vorbereiten auf das Evangelium, dadurch, dass wir unterwegs sind. Das erfahren wir immer wieder bei Einsätzen, dass Gott uns Menschen schickt, die vorbereitet sind. Das erfahren wir auch, ich darf am Niederrhein das SOLA, das Sommerlager leiten, das erfahren wir auch bei Kindern und Jugendlichen, dass sie irgendwie vorbereitet sind, dass sie schon mal Anknüpfungspunkte hatten in ihrem Leben, wo Gott sie angesprochen hat und wo er wieder neu anknüpft auf so einem Sommerlager oder andere Menschen auf Einsätzen. Von daher, ich bin sehr davon überzeugt, Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Und wenn wir ihm nachfolgen, dürfen wir Impulse senden in das Leben von Menschen und er wird daran anknüpfen. Philippus ist total begeistert und er geht zu Nathanael. Der hingegen ist erstmal super kritisch. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das fragt er. Aber Philippus lässt nicht locker und fordert ihn auf, komm und sieh. Er war wahrscheinlich mit seinen Argumenten am Ende. Ich bin das auch ganz oft mit meinen Argumenten am Ende. Aber dann lädt ein Philippus den Nathanael ein, Jesus selber kennenzulernen. Und das können wir auch tun. Menschen einladen, Jesus kennenzulernen. Jesus selber persönlich kennenzulernen. Komm und mach dir selber ein Bild. Und Nathanael hat es am Ende überzeugt. Er begegnet Jesus und es überwältigt ihn. In Johannes 12 lesen wir, dass die Griechen, die Andreas ja zu Jesus brachte, dass die aber zuvor Philippus ansprachen. Also er kam erstmal zu Philippus. Und er war also ein Mann, den man ansprechen konnte und der nach Lösungen suchte. Oft sind es in unserer Nachfolge die kleinen Situationen, in denen wir durch Kleinigkeiten auf unseren Herrn hinweisen können und ihm damit dienen dürfen. Das ist oft gar nicht das Große. Aber bei dem Philippus war klar, die Menschen nahmen ihn wahr als einen, den man ansprechen kann. Und es ist gut, wenn wir so Menschen sind, die man ansprechen kann, die offen sind für unsere Mitmenschen. Sei es beim Aldi an der Kasse oder sonst wo, ja? Es ist gut, wenn Menschen uns ansprechen. Und vielleicht ergeben sich Möglichkeiten, sie hinzuweisen auf den Herrn Jesus. Nach diesem ersten Kennenlernen der Jünger beruft Jesus sie noch einmal ganz konkret in seine Nachfolge. Und wir lesen dazu weiter aus Matthäus 4, Vers 18. Als er, Jesus, aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Wir haben das am Anfang schon gesagt, gehört, dass Jesus daran interessiert war, einige wenige Jünger für die Arbeit seines Königreichs auszubilden. Und wir haben gerade von der Berufung von Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes gelesen. Männer, die Jesus vorher schon getroffen hatten und ihm vertrauten. Sie waren dann wohl wieder zurückgegangen in ihr Fischereigeschäft. Doch dann kommt Jesus und beruft sie dazu, ihre Arbeit aufzugeben und ihm nachzufolgen. Und das bedeutete für sie, Nägel mit Köpfen zu machen. Ganz konkret zu werden und zu gehen, Altes zu verlassen und Neues zu lernen und zu wagen. Jesus beruft sie zu Menschenfischern. Menschenfischen war damals wohl ein gängiger Begriff. Griechische und römische Philosophen hatten ihn gebraucht, um die Arbeit derjenigen zu beschreiben, die danach strebten, andere durch ihre Lehren und ihre Überzeugungen zu fangen. Und dieser Begriff wird hier angewendet. Der Jesus nennt neben dem Menschenfischen auch noch andere Bilder in den Evangelien für Evangelisation. Er sprach von dem Hirten, der das verlorene Schaf sucht, oder auch von Arbeitern auf dem Erntefeld. Aber diese vier Männer hier waren Fischer. Und somit passte der Vergleich ganz gut. Aus Johannes 12, am Entschuldigung, 21, am Anfang, könnte man vielleicht sogar schließen, dass sogar sieben Männer Fischer waren, die Jesus nachfolgten von seinen Jüngern. An der Stelle lesen wir, dass Petrus zurückkehrte und sagte, lass uns fischen gehen. Dazu kommen wir später noch. Und es waren 6 Jünger, die mit ihm unterwegs waren. Wir können uns vielleicht fragen auch, warum berief denn Jesus gerade diese Fischer in seine Nachfolge? Und ich denke schon, dass Fischer bestimmte Charakterstärken auch hatten und haben. Das waren beschäftigte Leute, die nicht einfach rumsaßen und nichts taten. Entweder sie sortierten ihren Fang, bereiteten sich auf einen Fang vor oder flickten die Ausrüstung. Das lesen wir ja auch von den Jüngern. In diesen Situationen wurden sie gerufen von dem Herrn Jesus. Und der Jesus braucht solche Leute, die sich nicht vor der Arbeit scheuen, die nicht vor der Arbeit weglaufen, die sich nicht zu schade sind, vielleicht auch mal ein Netz zu flicken. Die Fischer waren mutige und geduldige Menschen. Und es braucht mit Sicherheit auch viel Mut und Geduld, um andere Menschen für Christus zu gewinnen. Die Fischer mussten geschickt und lernbereit sein. Auch das Gewinnen von Seelen braucht Geschicklichkeit und Lernbereitschaft. Es ist immer wieder ein Lernfeld, wenn wir rausgehen, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, auch in unserem Alltag, wie wir mit ihnen reden, wie wir an sie rankommen. Und Gott nimmt uns in seine Schule dabei. Und Fischer müssen zusammenarbeiten. Und auch das Werk für unseren Herrn Jesus verlangt Zusammenarbeit. Und es ist so schön, dass er uns Gemeinde schenkt, dass wir als Gemeinden örtlich zusammen sein können und in den Dienst für den Herrn Jesus gestellt sind. Und hier können wir trainieren, zusammenzuarbeiten. Aber vor allem verlangt das Fischen Glauben. Fischer können den Fisch nicht sehen und sie sind sich nicht sicher, ob ihre Netze ihn fangen werden. Und genauso fordert das Gewinnen von Menschen für den Glauben auch Glauben und Wachsamkeit. Wir dürfen daran glauben, dass Gott immer noch Menschen rettet. Das ist sein Wille, dass Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es wird noch eine andere Berufsgruppe erwähnt unter den Jüngern. Die wollen wir uns noch kurz angucken. Finden wir in Markus 2. Da wird ein weiterer Mann berufen. Markus 2, Abvers 13. Und Jesus ging wieder hinaus an den See, und die ganze Volksmenge kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschieht, dass er in seinem Haus zu Tisch lag, und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele, und sie folgten ihm nach. Und die Schriftgelehrten der Pharisäer, und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Mit den Zöllnern und Sündern isst er. Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wir haben hier gelesen, dass Jesus sogar einen Steuereintreiber beruft zu einem seiner engsten Nachfolger. Und wir wissen nicht, ob Levi zu der Sorte Zöllner gehörten, die nebenbei vielleicht das eine oder andere der Einnahmen in die eigene Tasche gewirtschaftet haben und damit dann irgendwie auch das eigene Volk ausgenommen haben. Aber die Tatsache, dass der Levi für Herodes, Antipas und die Römer arbeitete, genügte, um ihn bei den gesetzestreuen Juden in Ungnade zu bringen. Das Besondere an Levi, der dann den Namen Matthäus erhielt, war, dass er sofort aufstand und Jesus folgte. Sehr beeindruckend. Er sitzt in seinem Zollhaus und er wird gerufen und er steht auf und er lässt alles hinter sich, ohne zu zögern. Er folgt nach. Und das, obwohl er sicherlich wusste, dass er mit dieser Entscheidung seinen Job los war. Er brach alle Brücken hinter sich ab. Und Lukas schreibt das in seinem Evangelium und beschreibt es dort und sagt, und er verließ alles. Und das bedeutete sicherlich alles für diesen Levi. Und voller Begeisterung, irgendwie spürt man das, wenn man das so liest, voller Begeisterung lädt Matthäus nun einige seiner Kollegen und Freunde ein, die genauso wie er als Sünder verschrien waren. Er lud sie ein, damit sie die Möglichkeit hatten, Jesus kennenzulernen, weil er sich bewusst war, dass gerade sie Jesus brauchten. Und damit ist er ein richtig gutes Vorbild mit uns, wenn wir Menschen aus unserem Umfeld einfach einladen, auch in unsere Wohnungen, in unser Zuhause. Dann haben sie die Chance, durch unser Leben Jesus kennenzulernen. Wir haben das über viele Jahre geschafft. Jetzt so die Corona-Zeit hat einen Bruch reingebracht, wie viele andere Dinge auch. Aber wir haben eigentlich an frohen Leichnam immer ein Gartenfest gefeiert bei uns. Haben damit angefangen, als wir umgezogen waren, 2010. Und dann ist es irgendwie zur Tradition geworden. Das war so ein bisschen Dankefest für Nachbarn aus unserem alten Wohnort und Begrüßungsfest für Nachbarn aus dem neuen Wohnort. Und alle Helfer waren eingeladen. Und es war eine richtig gute Sache. Und wir haben gemerkt, dass die Menschen, die Jesus nicht kennen, nochmal einen ganz anderen Eindruck gewinnen konnten über unser Leben, über uns, auch über uns als Gemeinde, weil auch einige Geschwister aus der Gemeinde da waren. Es war eine richtig gute Chance, ihnen unseren Glauben zu zeigen. Und der Matthäus, der hat das auch genutzt. Der hat seine Freunde eingeladen, weil er wusste, sie brauchen Jesus und sie konnten etwas erkennen von ihm. Hier stand sogar in dem Text, dass auch sie ihm nachfolgten. Also sie ließen sich auch von dem Herrn Jesus begeistern. Und das wünschen wir uns auch so sehr, dass Menschen aus unserem Umfeld angesprochen werden von dem Herrn Jesus und dass sie anfangen, ihm nachzufolgen. Somit ist der Levi ein gutes Vorbild für uns. Nachfolgen oder Nachfolge ist aber auch kein Spaziergang. Und der Jesus sagt das selber. In Matthäus 16, 24 heißt es: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Was bedeutet das nun für uns? Welche Kosten kommen auf uns zu, wenn wir Jesus nachfolgen wollen? Dieser Frage wollen wir jetzt mal nachgehen und wir lesen einen kurzen Abschnitt aus Lukas 9. Da heißt es ab Vers 57, es geschah aber, als sie, also der Herr Jesus und seine Jünger, auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr. Vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Wir lesen hier von drei Männern, die den inneren Drang hatten, Jesus zu folgen. Doch es gab Dinge in ihrem Leben, die die Hingabe zum Dienst für Jesus verhinderten, die irgendwie im Weg standen. Mir ist vor ein paar Tagen das Buch Wahre Jüngerschaft von William MacDonald nochmal in die Hände gefallen. Und William MacDonald gibt in seinem Buch diesen drei Männern auch Namen. Die Namen sind wie folgt. Der erste heißt Herr Eilig, der zweite Herr Langsam und der dritte Herr Einfach. Und Herr Eilig kommt wohl etwas voreilig und bietet sich selber an, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Aber Jesus kennt sein Herz und macht ihm klar, dass sein eigenes Leben sehr entbehrungsreich ist. Er hat gesagt, der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo ich die nächste Nacht verbringen werde. Und da wir weiter nichts über den Mann lesen, können wir wohl davon ausgehen, dass ihm der Preis zu hoch war und dass seine Liebe zur irdischen Bequemlichkeit, und das ist wohl ein Hinderungsgrund oder das ist auch ein Kostenfaktor, den wir berücksichtigen sollten, dass seine Liebe zur irdischen Bequemlichkeit ihn wohl davon abhielt, Jesus nachzufolgen. Und es macht deutlich, woran er sein Herz hängt. Nun kommen wir zu Herrn Langsam, dem Zweiten. Er kam nicht von sich aus, wie Herr Eilig. Er wurde von Jesus in die Nachfolge gerufen. Oder wir können vielleicht auch sagen, er wurde herausgefordert, ihm nachzufolgen. Und vielleicht kennen wir solche Momente auch in unserem Leben, wo wir herausgefordert werden von dem Herrn Jesus, von Gott, durch sein Wort in der Predigt oder durch unsere stille Zeit oder wenn wir eine Andacht lesen, dass wir herausgefordert wurden. Herr Langsam wird herausgefordert und seine Antwort war keine strikte Ablehnung. Es gab nur etwas, was er gerne noch erledigen wollte. Und somit stellte er seine Ansprüche vor die Ansprüche des Herrn. Es soll hier nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass man irgendwie seine Eltern nicht ehren soll oder dass es nicht wichtig ist, auch ihnen ein anständiges Begräbnis zu ermöglichen oder abzuhalten. Aber hier kommt eine Mentalität von Herrn Langsam zum Ausdruck, die man vielleicht beschreiben könnte mit Herr, ich zuerst. Der Preis scheint Herrn Langsam zu hoch gewesen zu sein, denn auch er verschwindet von der Bildfläche des Neuen Testaments. Wir lesen nichts von ihm. Der zweite Unterpunkt ist hier Vorrang einer Beschäftigung. Der erste Mann veranschaulicht, dass materielle Bequemlichkeit ein Hindernis für Nachfolge sein kann. Der zweite zeigt uns, wie beispielsweise die Arbeit, der Beruf oder andere Verpflichtungen den Vorrang vor einem Leben in der Nachfolge gewinnen können. Herr Einfach, der dritte Mann, bietet sich freiwillig an, dem Herrn nachzufolgen, wie auch schon der erste Mann. Dem zweiten Mann ähnelt er in seiner Aussage und wir erkennen auch bei ihm so ein bisschen diese Mentalität, Herr, ich zuerst. Herr, ich will dir nachfolgen, aber. Vielleicht empfinden wir die Antwort des Herrn Jesus als etwas hart, aber er kannte die Herzen dieser Männer sehr genau und war sich somit sicher, dass dieser Mann im Reich Gottes nicht völlig bei der Sache sein würde und sich immer wieder vom Ziel ablenken lassen würde. Seine Familie würde immer eine Vorrangstellung haben vor dem Reich Gottes. Und das disqualifizierte ihn. Und das kann irgendwie ganz schön hart klingen. Und ich glaube, es ist irgendwie auch nicht für jeden möglich, je nachdem, wie es so tickt. Und ich will das einfach mal sagen. Ich bin so dankbar für meine Frau, die mich ziehen lässt. Und das ist nicht selbstverständlich. Sie ist auch ein Typ, der gut alleine klarkommt irgendwie. Die das manchmal genießt, wenn das Haus leer ist, die Kinder irgendwie auf der Arbeit in der Schule sind und ich auch unterwegs bin. Gerade im Winterhalbjahr habe ich ja viel auch Schreibtischtätigkeit und Vorbereitungen und bin lange Zeiten irgendwie zu Hause und sie kann das genießen, wenn ich nicht da bin und ich freue mich darüber und das ist gut. Und sie hat ein Herz dafür, im Reich Gottes zu arbeiten und das macht mich auch froh. Und deswegen können wir arbeiten, gemeinsam, aber auch jeder auf seiner Baustelle. Und das ist einfach fabelhaft. Das ist für mich ein Geschenk, das Gott uns gibt. Wir haben hier diese drei Gründe gesehen, die Hindernisgründe sein können oder die uns herausfordern, auch die Kosten zu überschlagen. Die Liebe zur irdischen Bequemlichkeit, der Vorrang einer Beschäftigung oder eines Berufes oder die Vorrangstellung von familiären Beziehungen. Und mir fällt es gerade noch mal so ein, die Vorrangstellung der Beschäftigung oder eines Berufes. Wir haben das in den letzten Jahren immer wieder wahrgenommen in unserem Umfeld, auch unter Christen, wie wichtig es uns ist, dass unsere Kinder ein Abitur machen, dass sie eine berufliche Karriere machen, dass sie vorankommen. Manchmal sogar dieser Anspruch, sie sollen es einmal besser haben als wir, das ist nicht mehr ganz so ausgeprägt, aber es gab Zeiten, da war das ausgeprägt. Ich bin so dankbar, dass irgendwie Gott uns das aufs Herz gelegt hat, dass unser größtes Anliegen war, dass unsere Kinder mit dem Herrn Jesus gehen. Und wenn sie das tun, dann ist es Gnade. Und trotzdem war es unser Anliegen. Und wir freuen uns, dass soweit wir das beurteilen können, dass sie das tun. Und unsere drei Großen, die beiden Mädels, haben ihr Abitur gemacht, aber sie haben beide eine Ausbildung gemacht. Die Lisa hat mit 19 geheiratet, da haben viele gedacht, das war nicht gut. Wir fanden das gut als Eltern, haben uns gefreut. Sie hat irgendwie einen Kerl gefunden, der dem Herrn Jesus nachfolgt. Und es ist so schön, sie zu sehen in der Gemeinde, wie sie ein Segen sind für junge Leute. Das ist ein echtes Geschenk. Und auch die Anna und der Noah folgen dem Herrn nach, wollen ihm treu sein, ihm dienen. Das ist ein echtes Geschenk. Der Levi steht noch mitten so im Teenagersturm. Aber irgendwie ist ihm das auch total wichtig, bei Jesus zu sein. Und irgendwie hat uns das ein Stück weit bestätigt, weil wir irgendwie immer gedacht haben, wenn unsere Kinder mit dem Herrn Jesus gehen, wenn sie sein Wort lesen und nah an ihm bleiben, dann wird er für sie sorgen. Dann müssen wir uns keine Sorgen machen, weil er für sie sorgt. Sie leben ihr Leben mit ihm und er führt sie und leitet sie. Und zeigt ihnen, was dran ist. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Dieser Gedanke kam mir gerade nochmal so, dass ich gedacht habe, es ist so wichtig, wo wir unsere Priorität setzen. Und wenn wir sie auf Nachfolge setzen, dann lohnt sich das. Die Jünger, die dem Herrn Jesus nachgefolgt sind, haben das erfahren. Die haben es nicht zu irdischem Reichtum gebracht, aber Gott hat sie gebraucht in seinem Werk. Das hat ihr Leben reich gemacht und hat es erfüllt. Wir finden in der Bibel noch einen weiteren namenlosen Mann, der zu dem Herrn Jesus kam und der auch richtig gut in das Thema Nachfolge hineinpasst und auch in dieses Thema, was kostet es uns, ihm nachzufolgen. Diesen jungen Mann, den finden wir unter anderem in Markus 10 und diese Verse lese ich uns jetzt ab Vers 17. Und als Jesus auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sprach zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Ein junger Mann mit großem Potenzial kommt zu Jesus. Lukas schreibt, dass er einer von den Obersten war. Und wir bekommen den Eindruck, dass er von einer ganz tiefen Sehnsucht getrieben war und mit dieser Sehnsucht zum Herrn Jesus kommt und vor ihm auf die Knie fällt. Da steht er so. Er fiel vor ihm auf die Knie. Er guckt dann nicht irgendwie auf Augenhöhe ihn an oder von oben herab. Er fiel auf die Knie und er hatte ein Anliegen, eine Sehnsucht, die ihn trieb. Und er hatte wohl gemerkt, dass sein doch so perfektes Leben nicht ausreichte, um wirklich erfüllt zu sein, um echte Erfüllung im Leben zu haben. Und ich glaube, das merken viele Menschen. Meine Frau schrieb mir gestern, sie ist gerade auf einer Freizeit unterwegs, von einem Ehepaar, zu dem wir eigentlich den Kontakt verloren haben, dass sie sich getrennt haben. Das sind eigentlich gläubige Leute. Und wir haben beide gesagt, es schmerzt uns zutiefst, aber es wundert uns nicht. Weil wir gesehen haben, wo ihre Priorität lag. Und was für ein Drama ist das? In einem alten Lied heißt es von Menschen, die den Herrn Jesus nicht kennen, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. So kann es uns auch als Christen gehen manchmal, wenn wir die Priorität falsch setzen. Aber wenn wir ihm nachfolgen, dann haben wir die Gewissheit, dass wir erfülltes Leben haben. Und wir merken bei diesem Mann, dass er auch ein falsches Verständnis von Erlösung hatte. Er dachte, er könnte etwas tun, um ewiges Leben zu erwerben oder zu verdienen. Und das dachten damals im Judentum ganz viele Menschen. Und auch heute begegnet uns diese Einstellung von vielen, vielen Menschen, auch auf der Straße, dass sie denken, ich habe so viele gute Taten in meinem Leben, die werden auf der Waagschale schon ausreichen, damit Gott mich in den Himmel lässt. Aber diese Einstellung zeugt von einem falschen Verständnis von Sünde. Er meint das, dass er durch gute Taten und Halten der Gebote seine schlechten Taten aufwiegen kann vor Gott. Und er blendet aus, dass sein nach außen hin perfektes Leben vor Gott nicht bestehen konnte, denn seine innere Einstellung war nicht tadellos, denn er war habsüchtig. Und das letzte Gebot, du sollst nicht begehren, überführt ihn der Sünde. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 6, Vers 10, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Und der Herr Jesus erkannte das in dem Herzen dieses Mannes und sagte ihm, was notwendig sei, um erlöstes, erfülltes Leben zu bekommen. Mit dem Resultat, dass dieser junge Mann entsetzt und traurig wegging. Was mich in dieser Berichterstattung von Markus total berührt, ist, dass dieser Mann dem Herrn Jesus nicht gleichgültig war. Das ließ ihn nicht kalt. Wir haben da gelesen, Jesus aber blickte ihn an und gewann ihn lieb. Und ich möchte dich heute einfach mal fragen, wie sieht es in deinem Herzen aus? Vielleicht kommst du regelmäßig hier in den Gottesdienst und dein Leben sieht nach außen ganz passabel aus, ganz gut aus. Aber wie sieht es in deinem Herzen aus? Vielleicht blickt der Jesus dich heute an und du merkst, dass er dich lieb hat. Aber du merkst auch, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die dich von ihm trennen, die dir eine echte Nachfolge unmöglich machen. Und ich wünsche dir diesen Mut, dich von diesen Dingen zu trennen und ihm die erste Priorität in deinem Leben einzuräumen, damit du wirklich erfülltes Leben bekommst. Jesus verspricht dir heute einen Schatz im Himmel, den dir niemand mehr nehmen kann. Und er ruft dich, komm, folge mir nach. Der Jesus sagt das selber, ich glaube in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um euch das Leben, die Fülle in Überfluss zu geben. Das möchte er, meint es wirklich gut mit uns. Wir müssen nur den Mut haben, Dinge, die uns festhalten, von ihm abhalten, loszulassen und ihm nachzufolgen. Wie lautet deine Antwort darauf? Wir wollen im letzten Teil der Predigt uns noch einmal mit Petrus beschäftigen. Es war sein Bruder Andreas, der ihn zum Herrn Jesus brachte. Und trotz der vielfältigen Schwächen von Petrus hatte Jesus schon bei der ersten Begegnung das Potenzial mit in ihm gesehen, das in ihm steckte. Und Petrus war einer, der dann in der Zeit seiner Nachfolge auch tief gefallen ist, der weit wegkam irgendwie von seinem Herrn. Als die Soldaten in den Garten Gethsemane kamen, um Jesus gefangen zu nehmen, wollte er noch kämpfen und hatte mit dem Schwert reingeschlagen. Aber auch das war nicht richtig gewesen und es war nicht das, was Jesus wollte von ihm. Und er hatte dann resigniert aufgegeben und war wie auch die anderen Jünger geflohen und hatte Jesus allein gelassen. Aber später war er dann nochmal losgezogen und war im Hof des hohen Priesters gelandet, wo Jesus verhört, verspottet und geschlagen wurde. Und dreimal wurde Petrus hier angesprochen und gefragt, ob er nicht auch zu den Jüngern Jesu gehöre. Und dreimal hatte er abgestritten, Jesus überhaupt zu kennen. Am Ende war er tief bestürzt über sich selbst, über sein eigenes Verhalten, wahrscheinlich schockiert auch. Und wir können da über ihn lesen, dass er bitterlich weinte. Es war Reue da in seinem Leben. Und dann durfte er erleben, dass Jesus nach seinem qualvollen Tod am Kreuz nicht im Tod blieb, sondern dass er am dritten Tag auferstand. Und Petrus durfte ihm begegnen. Und Jesus nutzte die Gelegenheit, um noch einmal ganz persönlich mit Petrus zu reden und seinen Auftrag an ihn ganz, ganz nachdrücklich zu formulieren. Und die ersten Verse von Johannes 21 berichten, ich habe darauf schon mal hingewiesen vorhin, dass Petrus auch nach der Auferstehung Jesu nochmal einen Durchhänger hatte. Also es war ihm klar, Jesus ist auferstanden, erlebt, und doch hatte er einen Durchhänger. Und er und 6 andere Jünger gingen wieder fischen, in den alten Beruf zurück. Aber genau dort holt der Herr Jesus seine Jünger ab. Und genau dort holt er insbesondere Petrus wieder ab. Und sie kommen nach einer erfolglosen Nacht zurück ans Ufer und dort steht Jesus, den sie nicht auf Anhieb erkennen, und bittet sie um etwas zu essen. Und als sie nichts haben, schickt er sie wieder auf den See und gibt genaue Anweisungen für den Fischfang. Dann kommen sie mit einem überwältigenden Fischfang zurück ans Ufer, doch dort ist schon alles für ein reichliches Frühstück fertig. Und die Jünger erkennen, dass es Jesus ist. Und wir wollen die Verse, die danach kommen, nochmal miteinander lesen aus Johannes 21, Abvers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Eine Begebenheit, über die die meisten von uns sicherlich schon einiges gehört und gelesen haben. Und wir wollen uns jetzt lediglich auf den letzten Teil konzentrieren. Der Herr Jesus hatte Petrus in seiner feinen seelsorgerlichen Art zurechtgebracht und ihn dann auf seinen eigenen Tod vorbereitet. Und das ist übrigens irgendwie ein Thema, das für die Nachfolge immens wichtig ist. Ich stelle oft den Menschen auf der Straße die Frage, was ist denn nach dem Tod? Aber wenn ich diese Frage stelle, dann muss für mich klar sein, was ist. Und wie gehe ich selber damit um? Habe ich das Thema für mich geklärt? Und wenn ich es geklärt habe, aufgrund dessen, was die Bibel sagt, dann kann ich reden von einer lebendigen Hoffnung, die uns verheißen ist. Und kann dafür schwärmen vor Menschen. Weil ich weiß, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, sondern dass es besser wird als hier. Petrus hat sich dann anschließend sicherlich gefreut darüber, dass der Jesus sagt, folge mir nach. Wahrscheinlich hatte er den Eindruck, so jetzt ist alles wieder in Ordnung. Er hat seine Aufforderung an mich nochmal wiederholt. Folge mir nach. Ich will dich gebrauchen, Petrus. Ich sehe dir in dir immer noch den Petrus, nicht den Simon, sondern den Petrus oder den Kephas, den Stein, den Felsen, auf dem ich meine Gemeinde bauen will. Und dann haben wir gelesen, dass Petrus abgelenkt wird, vielleicht durch Schritte, die er hinter sich hörte. Und das ist nicht das erste Mal in seiner Nachfolge, dass Petrus abgelenkt wird. In Lukas 5 sagt Petrus nach dem großen Fischfang, geh von mir hinaus, sagt er zu Jesus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Er wendet seinen Blick hier weg von Jesus und sieht auf sich selbst. Wir finden das nochmal von ihm. Als er auf dem aufgewühlten See zu Jesus läuft, wendet er seine Augen ab vom Herrn Jesus hin auf den Wind und auf die Wellen und er beginnt zu sinken. Das kann man in Matthäus 4 nachlesen. Und hier passiert es ihm wieder. Petrus dreht sich um und sieht Johannes nachfolgen und er fragt, Herr, was soll aber dieser? Er sieht weg von sich und auf seinen Auftrag. Er sieht auf den Johannes. Finden wir uns da wieder? Ich finde mich da total wieder in diesem Beispiel. Wie oft vergleiche ich mich mit anderen, mit Glaubensgeschwistern? Was der besser kann oder schlechter kann. Und ich manchmal denke, Herr, wie kannst du das zulassen? Du musst doch mal eingreifen. Vor einiger Zeit ist mir nochmal eine Situation ganz persönlich hochgekommen, in der ich mich total ungerecht behandelt fühlte. Und mir wurde nochmal klar, dass ich wirklich ganz bewusst die Entscheidung fällen muss, zu vergeben. Ich muss vergeben. Und manchmal ist das gar nicht so einfach, vor allem dann, wenn man nicht die Möglichkeit einer Aussprache mit demjenigen hat, um den es geht. Und mir ist das in dieser Situation auf jeden Fall genauso gegangen wie Petrus. Ich dachte immer wieder, Herr, was ist aber mit dem? Der hat mir Unrecht getan aus meiner Sicht. Was ist mit dem? Und in dieser Zeit hörte ich eine Predigt, in der genau diese Passage aus dem Johannesevangelium zitiert wurde. Und sie traf voll in meine Situation und auch voll in mein Herz. Und es wurde mir klar, was dran ist. Und diese Erwiderung des Herrn Jesus, die galt ganz persönlich mir. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Das ist unser letzter Punkt heute. Folge du mir nach. Alles andere ist Sachen der anderen in ihrer Beziehung zu dem Herrn Jesus. Aber meine Beziehung zu meinem Herrn, das ist meine Sache. Dafür habe ich zu sorgen. Ich bin herausgefordert, ihm nachzufolgen. Ganz persönlich. Und du, ganz persönlich, für dich verantwortlich. Es ist meine Angelegenheit und es ist deine Angelegenheit. Und es gilt, folge du mir nach. Folge mir nach, war das Thema heute Vormittag. Und wir haben gesehen, wie Jesus seine Jünger berufen hat und sie die Dinge hinter sich gelassen haben, ihm nachgefolgt sind. Wir haben darüber nachgedacht, was es kostet, ihm nachzufolgen. Dass es manchmal auch Verzicht bedeutet auf Bequemlichkeit oder was hat Vorrang in meinem Leben, ja? Ist es die Nachfolge oder ist es mein Beruf oder irgendetwas anderes, was wichtiger ist? Oder die familiären Beziehungen, die uns gefangen halten. Und es ist auch gut, wenn wir uns zu unserer Familie stellen. Ich habe das immer gesagt. Ich bin in erster Linie verantwortlich für mein Haus, für meine Familie. Und trotzdem will ich das damit in Übereinklang bringen, ihm nachzufolgen und ihm zu dienen. Und am Ende haben wir diese Aufforderung gesehen an dich und an mich: Folge du mir nach. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wünsche ich dir, dass du diese Aufforderung heute neu für dich ganz persönlich gehört hast. Folge du mir nach. Amen.